Ich liebe es einfach, unserem Gott zu singen, für ihn zu musizieren. Und ich genieße diese Zeit des Lobpreises immer wieder. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich Musik liebe. Ich kann mir eigentlich ein Leben ohne Musik gar nicht vorstellen. Und es vergeht kaum ein Tag in meinem Leben, in meinem Alltag, in dem ich keine Musik höre oder Musik spiele, singe und spiele. Ich liebe zeitgemäße Musik und ich stimme dem alten Larry Norman zu, der gesagt hat, why should the devil have all the good music? Und ich liebe auch die Klassik. Und immer wieder gehen wir in ein klassisches Konzert. Es fasziniert mich immer wieder neu, wie verschiedene Musiker mit unterschiedlichen Instrumenten zusammenspielen und eine herrliche harmonische Musik entsteht, ein Stück Kunst, die das Herz erfreut. Und dieses Bild von einem Orchester, in dem jede Gabe, jeder Musiker, jedes Instrument von der ersten Geige bis hin zum Piccolo seinen Platz hat und seinen Zweck erfüllt und zu dem Ganzen beiträgt, dieses Bild, es lässt sich sehr gut auch auf die Gemeinde übertragen. Gott ist der große Künstler. Er ist der größte Komponist. Und wo er am Werk ist, da entsteht Vielfalt und doch bildet das Ganze eine große Einheit. Jeder wird gebraucht. Jeder spielt mit. Und das Ergebnis ist, dass die Vielfalt in der Einheit die Gesamtheit erbaut. Das Thema geht es heute. Letzten Sonntag haben wir darüber nachgedacht, was die Gemeinde zu einer Einheit macht. Und in Epheser 4, da fordert uns der Apostel Paulus auf, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, zu bewahren. Wir müssen die Einheit der Gemeinde nicht erst erschaffen. Die hat Gott durch den Heiligen Geist geschenkt. Aber wir müssen sie bewahren, indem wir in Demut und in Sanftmut und Langmut in Liebe ertragen und darauf achten, was wirklich dem Frieden dient. Aber wenn wir uns für die Einheit einsetzen, ist es auch wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, was Christus trotz aller Probleme grundlegend verbinden, was Christus geschenkt hat. Und diese Grundlage für die Einheit, die ist uns offenbart im Wort Gottes. Wir erinnern uns vielleicht noch, was die Elemente dieser gemeinsamen Grundlage sind. Paulus zählt ja einiges auf in Epheser 4, 4 bis 6. Was war das nochmal? Wow, eine Woche kann echt lang sein, gell? Ich gehe ja sehr davon aus, dass ihr nicht alle geschlafen habt letzte Woche, heute vor einer Woche, um die gleiche Zeit. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der über allen und durch alle und in allen ist. Die Gemeinde ist also eine Einheit, auch wenn es unterschiedliche Denominationen gibt. Es ist eine Gemeinde, durch die der dreieinige Gott sich in diesem Zeitalter hier auf der Erde verherrlichen will. Aber die Gemeinde ist keine unterschiedslose Einförmigkeit. Innerhalb dieser Einheit hat unser Vater im Himmel der für mich wirklich der größte Künstler ist, eine große Vielfalt gegeben. Und das beste Bild, das diese Vielfalt in der Einheit veranschaulicht, ist unser Körper. Paulus hat nicht umsonst die Gemeinde mit einem Leib verglichen. Aus wie vielen unterschiedlichen Gliedern, den unterschiedlichsten Organen, aus unzähligen Substanzen besteht doch unser Körper. Und doch bildet alles eine große Einheit. Und die verschiedenen Funktionen ergänzen sich. Nichts ist entbehrlich und fehlt nur das Geringste, so leidet das Ganze. Wir Christen sind also keine Massenprodukte von der Stange. Und die Einheit der Gemeinde sieht nicht aus wie auf diesem Bild, wie so eine Rekrutengruppe, einer Militäreinheit, alle in gleicher Uniform, alle im Gleichschritt, voran, geradeaus, los. So hatte sich der große Künstler nicht ausgedacht, sondern in der Einheit gibt es Vielfalt. Und die Vielfalt in der Einheit ist dazu da, um die Gesamtheit zu erbauen. Lass uns hören, wie Paulus dieses Thema im 4. Kapitel weiter entfaltet, in den Versen 7 bis 16. Da erklärt er zunächst mal, wer der Geber der Gaben ist. Der Geber der Gaben ist unser erhöhter Herr, der jetzt über allem steht und souverän den Menschen Gaben austeilt. Wir lesen ab Vers 7. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis zu den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Der Paulus stellt hier gewissermaßen das Thema vor. Es geht um die Gabenvielfalt in der Gemeinde. In dem vorherigen Abschnitt war die Rede von der Gemeinde als Ganzes. Jetzt lenkt der Apostel unseren Blick auf den Einzelnen mit seiner ganz persönlichen Begabung. Und er sagt uns hier, dass Christus derjenige ist, der jedem Einzelnen die Gaben gibt, wie er will. So heißt es eigentlich hier wörtlich. Das ist wichtig, dass wir uns das einprägen, dass das, womit Gott jeden Einzelnen beschenkt, völlig unverdiente Gnade ist. Nun besteht die Gefahr im Umgang mit den Gnadengaben, dass bestimmte Gaben besonders beliebt sind und jeder sie haben will. Dieses Problem herrschte zum Beispiel in der Gemeinde zu Korinth vor. Dort war ein Gabenegoismus ausgebrochen, weil jeder eine ganz besondere Gabe haben wollte, nämlich die des Zungenredens. Und hier sagt uns Paulus eindeutig, Gott gibt uns also nicht die Gaben, die wir meinen, dass wir sie brauchen, sondern der dreieinige Gott gibt die Gaben, wie er will. Wir können uns also nicht selbst bedienen vom Gabentisch Gottes, so nach dem Motto, ich will jetzt die und die und die Gabe, weil die mir eben am besten gefällt und weil ich meine, damit Gott dienen zu können. Nein, die Gaben werden uns von Gott zugeteilt. Und sie werden uns nicht gegeben als Spielzeuge, damit wir damit spielen, das heißt, damit wir anderen etwas beweisen und vielleicht Anerkennung und Geltung finden, sondern sie sind uns als Werkzeuge gegeben, damit wir damit bauen bzw. einander auferbauen. Und wenn Gott die Gaben gibt, wie er will, dann kann letztlich mein Gebet nur sein: Herr, gib du mir die Gabe, durch die du dich durch mich am besten verherrlichen kannst. Gib mir die Gaben, die für meinen Dienst, für dich und für deine Gemeinde nach deiner Sicht die besten für mich sind. Paulus macht auch klar, dass der Geber der Gaben der erhöhte Herr ist, der über allem steht. Das heißt, Sophia, er hat alles im Griff zwischen Himmel und Erde. Und somit hat er das Recht, die Gaben auszuteilen, wie er will. Und um diese Behauptung zu untermauern, führt Paulus ein Zitat aus der frühchristlichen Tradition an, die sich an Psalm 68, Vers 19 anlehnt. Das ist nicht ganz einfach, dieses Zitat hier auszulegen, denn Paulus zitiert ja nicht wörtlich Psalm 68, Vers 19. Auf jeden Fall ist Psalm 68 ein Siegeslied von David, das Gottes Triumphzug sozusagen vom Sinai aus der Wüste zum Zion in Jerusalem beschreibt. Und der Hauptgedanke des Psalms ist, dass ein Sieger der Beute nach einem Feldzug gewonnen hat, dass er diese Beute und die Gefangenen des Feindes sozusagen heimführt. Und dass er diejenigen, die zu ihm gehören, beschenken kann. Und der Paulus, er deutet diesen Triumphzug auf Jesus und er beschreibt, wie Christus von seinem Kampf auf der Erde, sogar in die tiefsten Tiefen der Erde, zurückkehrt in die Herrlichkeit und die Trophäen eines großen Siegers, nämlich des Siegers von Golgatha, mit sich führt. Wir können das so verstehen: Durch seinen Tod und die triumphale Auferstehung hat unser Herr den Satan und den Tod und alle Gewalten und Mächte besiegt. Und er hat diejenigen zu Gott zurückgeführt, die einst Gefangene Satans waren. So könnte man diese Aussage verstehen oder interpretieren: Als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich mitgeführt. Jesus ist also der große Sieger und alles ist ihm unterworfen und er erfüllt alles, so sagt das Paulus. Genauso wie es im Psalm 68 um die Größe und die Ehre Gottes geht, so geht es auch in dieser ganzen Gabenthematik um die Ehre Gottes. Jesus als der große Sieger hat das Recht, seiner Gemeinde Gaben zu geben, wie er will. Und was sind das für Gaben, die er seiner Gemeinde gibt? Das ist das Zweite, was wir hier sehen, Vers 11. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Diese Gaben werden also hier in Vers 11 erwähnt. Die Gaben Jesu an die Gemeinde sind begabte Menschen. Im Römerbrief, im Korintherbrief, Timotheusbrief, da erwähnt Paulus auch noch andere Gaben, die der Gemeinde geschenkt werden. Aber hier werden nur diese fünf aufgezählt. Und es handelt sich um bestimmte Personengruppen, die bestimmte Ämter oder Dienste in der Gemeinde innehatten. Das allgemeine Priestertum der Gläubigen schließt im Neuen Testament nicht aus, sondern vielmehr ein. dass Christus seiner Gemeinde bestimmte begabte Menschen gibt, die, wie wir noch sehen werden, die einzelnen Gemeindeglieder für ihre Aufgaben zurüsten sollen. Und die erste Gabe, die er hier erwähnt, die der erhöhte Herr an seine Gemeinde gab, sind die Apostel. Sie werden ja nicht zufällig als erstes genannt, denn das Apostelamt ist einzigartig und unwiederholbar. Was waren das für Leute, die Apostel? Nun, das waren Männer, die direkt von Jesus eingesetzt wurden und ihre Aufgabe war es, unter der Leitung des Heiligen Geistes alle Worte Jesu zu bewahren und zu lehren. Und deshalb war es auch nötig, dass sie den Herrn gehört und begleitet hatten und Zeugen. Was ist mein nächstes Wort? Der Auferstehung waren. Auch Paulus, der später zum Apostel berufen wurde, 1. Korinther 15, 8 lesen wir, hatte den auferstandenen Jesus vor Damaskus gesehen und wurde durch den Herrn persönlich mit dem Evangelium betraut. Das, was der Heilige Geist durch die Apostel offenbarte, wurde zur Grundlage neutestamentlicher Lehre. Insofern gehören die Apostel zum ein für allemal gelegten Fundament der neutestamentlichen Gemeinde. Und der Paulus hatte schon im zweiten Kapitel eigentlich gesagt, hier im Epheserbrief, dass das Haus der Gemeinde auf das Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut wurde und dass der Eckstein, wer ist? Der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus. Das Apostelamt ist unwiederholbar und deshalb glauben wir, dass es heute keine Apostel mehr gibt in dem Sinne. Und dann erwähnt der Paulus hier eine zweite Gabe des erhöhten Herrn, die Propheten. Damit sind die neutestamentlichen Propheten gemeint. Die Christen in der Urgemeinde wussten, dass seit Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde und dass es nun auch wieder Propheten gab. Die Gemeinde der apostolischen Zeit hatte ja kein Neues Testament. Im besten Fall hatten sie vielleicht die eine oder andere Abschrift eines Apostelbriefs. Und so waren sie angewiesen auf die Weisungen durch prophetische Worte. Diese Propheten übermittelten der Gemeinde also besondere Offenbarungen. Und ich stelle mir das so vor, als ein geistgeleitetes Reden, das auch seelsorgerlich auf geistliches Wachstum der Gemeinde zielte. Durch das Reden der Propheten wurden Bedürfnisse und Nöte und Sünden erkannt. Und das sollte zur geistlichen Veränderung führen. Davon lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 14. Und da lesen wir auch, dass das prophetische Wort dazu dienen sollte, zu trösten, zu ermahnen und zu erbauen. Wobei mir hier auch aufgefallen ist, dass die neutestamentliche Gemeindepropheten nie von vornherein, zumindest ist uns das nicht so überliefert, mit dem Anspruch auftraten, so spricht der Herr, wie die alttestamentlichen Propheten das inspirierte Wort weitergaben. Die neutestamentlichen Propheten der ersten Gemeinde mussten ihre Gedanken und Bilder, die sie empfangen hatten, zunächst zur Prüfung weitergeben. So kann man das aus 1. Korinther 14, Abvers 29 entnehmen. Ihre Botschaften mussten von anderen auf Richtigkeit geprüft werden und sie mussten der Lehre der Apostel entsprechen. Erst dann konnten sie als Weisungen Gottes angenommen werden. So wie die Apostel, so gehören auch die neutestamentlichen Propheten zum Grundstein oder zum Fundament der Gemeinde. Als dritte Gabe Diese erhöhten Herren an die Gemeinde werden hier die Evangelisten erwähnt. Sie waren diejenigen, die für die Ausbreitung des Evangeliums sorgten. Sie hatten diese besondere Gabe, die frohe Botschaft von Jesus mit Vollmacht zu verkündigen. Und für mich ist das auch interessant, dass die Evangelisten ihren Dienst nicht nur in der Heimatgemeinde ausübten, sondern sie waren auch überörtlich tätig. Zum Beispiel wissen wir von Philippus, dass er in Samaria das Evangelium verkündete und Timotheus sollte das Gleiche tun in Ephesus und in der Umgebung. Und gerade der Dienst des Timotheus in Ephesus und Umgebung weist darauf hin, dass der Evangelist in den entstehenden und entstandenen Gemeinden noch eine Aufgabe weitermachen sollte, bis Älteste eben eingesetzt werden konnten, die dann die örtliche Gemeinde leiteten. Ich glaube, es ist auch nicht von ungefähr, dass die Evangelisten hier vor den Hirten und den Lehrern genannt sind, was eigentlich auch darauf hinweist, dass ihr Dienst mit Gemeindegründung und dem anfänglichen Gemeindebau zu tun hatte. Auch die Evangelisten sind Gabe Christi zum Bau der Gemeinde. Wenn es in der Gemeinde nur noch Älteste gibt, die sozusagen Bestehendes verwalten, aber keine Evangelisten mehr, die das Evangelium nach außen tragen, die bereit sind, Gemeinden zu gründen und aufzubauen, dann darf es uns nicht wundern, wenn es mit dem Gemeindebau nicht mehr weitergeht. Die Gabe der Evangelisation oder der Evangelisten ist sehr wichtig für die Gemeinde und ich denke, die entspricht in ihrer Funktion den heutigen Gemeindegründern und Missionaren. Ich lasse mal in einem Bericht, dass die Zahl der Missionare in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen ist. Und dass wir gerade in Deutschland einen Neuaufbruch hin zur Weltmission brauchen. Und da wurde dieses Beispiel gegeben. Wir sollen uns mal vorstellen, die Gesamtzahl der Christen mit der Zahl 10.000. Von diesen 10.000 Christen arbeiten im Durchschnitt nur 2 als vollzeitliche Missionare. Das sind 0,02%. Keine besonders hohe Zahl. Und da müssen wir uns schon fragen, wo sind die Menschen, die bereit sind, sich in diesen Dienst rufen zu lassen? Die erkennen, Gott hat mich begabt, das Evangelium zu verkündigen und ich will diese Gabe für den Bau des Reiches Gottes einsetzen. Offensichtlich baut Gott sein Reich nicht mit Maschinen, sondern mit Menschen. Wir sind seine Botschafter. Wir sind sein Bodenpersonal. Und er will unseren Mund, unsere Füße und Hände gebrauchen. Im Grunde sind wir alle beauftragt, das Evangelium hinauszutragen in die Welt. Und da knüpfe ich nochmal an das an, was Friedemann gesagt hat. Das bedeutet, wir sind alle gefordert und gerufen, unseren Glauben zu bekennen. Aber manche von uns sind besonders begabt. Sie haben diese Gabe der Evangelisation oder des Evangelisten und mit der Gabe kommt ja immer auch die Aufgabe. Wenn du diese Gabe hast, dann überleg dir konkret, wie du sie für den Herrn und zum Bau seiner Gemeinde einsetzen kannst. Viertens werden hier als Gabe des erhöhten Herrn an die Gemeinde die Hirten und Lehrer genannt. Und die Ausleger haben sich gefragt, ob es sich hier um eine Gabe oder um 2 Gaben handelt. Manche sind der Meinung, dass es sich bei den Hirten und Lehrern um eine Gabe handelt, nämlich um die Gabe der Gemeinde Leitung oder der geistlichen Leitung. Wenn das so ist, dann wären mit diesem Doppelbegriff eigentlich die Ältesten der Gemeinde gemeint. Aber es sprechen auch einige guten sprachlichen Gründe dafür, dass damit doch zwei Gaben gemeint sind, auch wenn die zwei eng miteinander verknüpft sind. Mit dem Begriff Hirten sind sehr wohl die Ältesten gemeint, denn sie werden aufgefordert, Hirten der Herde zu sein und ihr Leitungsamt in geistlicher Weise wahrzunehmen. Finden wir einige Stellen im Neuen Testament, im Petrusbrief, in der Apostelgeschichte. Das Neue Testament stellt auch klar, alle Hirten müssen lehren können. Die Hirtengabe umfasst in ganz besonderer Weise das Lehren und das Vorstehen. 1. Timotheus 5, Vers 17. Aber nicht alle Lehrer sind auch zugleich Hirten. Ein Lehrer kann ein Ältester sein oder auch nicht. Aber ein Hirte ist auf jeden Fall ein Ältester, denn wie ein Hirte die Herde weidet, so leitet, schützt, nährt ein Ältester die Gemeinde. Und sein Aufgabenbereich umfasst mehr als nur das Lehren. Er muss die Gemeinde schützen, er muss sie umsorgen, er muss sie leiten. Ein Lehrer dagegen, der kann in der örtlichen Gemeinde seinen Lehrdienst tun oder auch als reisender Lehrer unterwegs sein. Und die gab es damals in der ersten Zeit und es gibt ja auch heute die besonders begabten Lehrer. Man kann also ein Lehrer sein, ohne unbedingt das Herz eines Hirten zu haben, aber man kann kein Hirte sein, ohne die Fähigkeit des Lehrens zu besitzen. Wir sehen also, Christus gibt seiner Gemeinde eine Vielfalt von Gaben bzw. von begabten Leitern. Aber, und das ist jetzt sehr wichtig, sie sind uns nicht gegeben, um eine Kluft zwischen den so genannten begabten Klerikern und den unfähigen Laien aufzureißen. In der Gemeinde gibt es nicht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft von geschulten Amtspersonen und unwissenden Fußvolk sozusagen. Sondern jeder in der Gemeinde hat seine Gabe und Aufgabe, genauso wie auch jedes Glied am Körper seine Funktion hat. Und die Dienstgaben, die hier aufgezählt werden, sind nicht dazu da, dass ein paar wenige Begabte sozusagen wie so eine mächtige, dampfende Lokomotive einen Zug von Schlafwagen hinter sich ziehen, die die Gemeinde darstellen soll. Es ist eine Tragik, dass das manchmal in den Gemeinden so aussieht. Da gibt es ein paar wenige, die wie so eine Dampflok einen Riesenzug von Schlafwagen hinter sich zieht. Die Vielfalt der Gaben hat Christus seiner Gemeinde zu einem anderen Zweck gegeben. Und darüber sprechen die Verse 12 bis 16. Die Gaben sollen zur gegenseitigen Auferbauung und zur geistlichen Reife der ganzen Gemeinde beitragen. Die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer sind der Gemeinde gegeben. Wozu denn? Vers 12. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Also der Zweck der Gaben ist also weder, dass die Gabenträger groß herauskommen, noch dass sie alleine bis zur Erschöpfung tätig sind, in einer passiven und entmündigten Gemeinde. Dieses Bibelwort macht deutlich, dass Gaben und Ämter dazu da sind, andere zu befähigen, an der Auferbauung aller mitzuarbeiten. Davon ist in Vers 12 hier grundsätzlich die Rede. Durch den Dienst der Apostel, der Propheten, der Evangelisten, der Hirten und Lehrer sollen die Gläubigen zu zweierlei zugerüstet werden, nämlich zum Dienen und in der Folge zur Auferbauung der Gemeinde. Dieser Sinn bestätigt sich auch von Vers 16 her, wo vom Aufbau des Leibes Christi die Rede ist und dieser Aufbau des Leibes Christi offenbar alle dazu beitragen sollen, nicht nur diejenigen, die ein besonderes Amt haben. Und ich denke, das, was hier steht, das deckt sich gut auch mit dem, was Paulus dem Timotheus schreibt, im 2. Timotheus 2, Vers 2, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir vor vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Übrigens, Jesus hat genauso gearbeitet. Er hat seine Jünger zugerüstet, damit sie in alle Welt gehen und andere lehren, was er ihnen befohlen hat. Und entsprechend sollen die Hirten und Lehrer und Evangelisten durch ihren Dienst die verschiedenen Gemeindeglieder zum Dienst befähigen, damit durch den Dienst der vielen das geistliche Wachstum des Leibes Christi vorangebracht wird. Was hier geschildert wird, ist eigentlich ein geistlicher Multiplikationsprozess. Und ich glaube, dieser Multiplikationsprozess ist von grundlegender Bedeutung, wenn es um echtes Gemeindewachstum geht. Nicht eine kleine Elite von ein paar wenigen baut den Leib Christi auf, sondern die Personen, die von Christus mit Gaben beschenkt wurden, setzen ihre Gaben zur Befähigung der Einzelnen ein und dann kommt es zu diesem vervielfältigten Dienst, der Frucht bringt für das Ganze der Gemeinde. Und hier müssen wir auch sehen, dass die Ausrüstung zum Dienst erfolgt. Es geht um das Dienen, um geistliche Diakonie sozusagen. Dienst ist immer Einsatz für andere und nicht Selbstverwirklichung. Wenn wir dienen, investieren wir unsere Begabungen in die Bedürfnisse des anderen. Und Dienst, meine Lieben, hat auch immer etwas mit Opfer zu tun, mit Demut und nicht mit dem Streben nach Einfluss oder Anerkennung. Nur so, auf dem Weg des Dienens, kommt es zu dieser Auferbauung, zu diesem Bau des Leibes Christi. Und in diesem Wort Auferbauung, da steckt dieser Gedanke des Hausbaus mit drin. Können wir Schwaben uns gut merken. Wie eben ein Haus Stein um Stein gebaut wird, so muss das geistliche Haus der Gemeinde gebaut werden. Alles, was in der Gemeinde geschieht, jeder Dienst, ob sichtbar oder verborgen, ob bedeutend oder scheinbar unbedeutend, soll diesen geistlichen Aufbau im Auge haben. Wozu soll also der Putzdienst dienen? Natürlich zum Reinigen der Räumlichkeiten. Aber um mehr. Dessen ist man sich vielleicht gar nicht bewusst, wenn man diesen Dienst tut. Auch zum Aufbau der Gemeinde. Wozu soll das Singen und Spielen im Rohpreisteam dienen? Zum Aufbau der Gemeinde. Wozu soll die Mitarbeit in der Jungschar, im Teenkreis, in der Sonntagsschule dienen? Ich höre EFG Fullingen. Wozu soll die Frauenstunde, der Männertreff dienen? Wozu der Predigtdienst und der Dienst der Moderation? Und was ist konkret das Ziel des Gemeindeaufbaus? Das wird uns in den Versen 13 bis 15 dann deutlich gesagt. Das Ziel ist es, dass alle Glieder der Gemeinde zur geistlichen Reife kommen. Und wie das aussieht, erklärt der Apostel in Vers 14 nach der negativen und in Vers 15 nach der positiven Seite hin. Schauen wir uns mal diese Verse noch kurz an. Die geistliche Reife wird zunächst, Vers 13a, ohne Bild beschrieben als die Einheit des Glaubens und der Kenntnis oder der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Für Paulus geht es bei der Reife oder bei dieser Frage nach geistlicher Reife nicht einfach nur um irgendwelche stärkeren religiösen Gefühle. Reife hat für ihn mit Glaubensinhalten, mit Glaubensstabilität zu tun. Und wenn es hier heißt, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit wachsen sollen, dann geht es darum, dass das gemeinsame Glaubensgut oder anders gesagt, das, was unsere gemeinsame Glaubensgrundlage ist, dass wir darin gefestigt werden sollen. Wir sollen wissen, warum wir glauben, was wir glauben. Und wir sollen in dieser Erkenntnis gemeinsam zunehmen. Ein reifer Christ ist also gegründet in dem, was Gott geoffenbart hat in seinem Wort. Und zugleich befindet er sich in einem Prozess. In einem Prozess der geistlichen Veränderung. In einem Prozess, in dem er die Person des Herrn Jesus mehr und mehr kennenlernt. Und damit meine ich natürlich nicht, dass er nur theoretisches Wissen über Jesus sich aneignet, sondern mit Erkenntnis bezeichnet ja die Bibel ein Wahrnehmen durch Begegnung, durch Erfahrung. Indem ich mich mit meinem ganzen Leben auf Jesus einlasse und eine persönliche, innige Beziehung mit ihm pflege, lerne ich meinen Herrn mehr und mehr kennen. Wir können geistlich nicht wachsen, meine Lieben, wenn wir uns nicht bewusst in unserem Alltag mit allem, was wir sind und haben, immer wieder auf Jesus ausrichten. Dieses Ziel geistlicher Aufbauung hin zur Reife in Christus, das wird dann von Paulus noch hier bildhaft beschrieben in den Versen 14 und 15, wird nach beiden Seiten, in negativ und positiv, nochmal erläutert, was so einen reifen Christen ausmacht. Negativ gesprochen, gilt für den reifen Christen, dass er nicht wie so ein unmündiges Kind mehr sein soll, das sich durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lässt, wie so ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Wer schon einmal am Meer war, das waren wahrscheinlich die meisten von euch, der weiß, was es bedeutet, von Wellen in die verschiedenen Richtungen hin und her geworfen zu werden, wenn das einen großen Wellengang hat. Unmündigen Kindern im Glauben geht es genau so. Sie sind beeinflussbar und lassen sich leicht in diese und in jene Richtung verführen. Ein Christ aber, der im Glauben gefestigt ist, verfällt nicht so leicht den Verführern, deren Tun wie so ein trügerisches Würfelspiel ist. Verführer oder Irrlehrer sind immer Falschspieler, deren Tricks man durchschauen muss, um nicht zu verlieren, denn sie spielen ihr Spiel nicht plump. Das sind keine dummen Leute. Das sind listige Leute, Wölfe im Schafspelz, würde Paulus sagen, die sehr gefährlich werden können. Und das Ziel der Auferbauung zur geistlichen Reife ist es also auch, dass wir im Wort Gottes und in der Beziehung zu unserem Herrn so gefestigt sind, um die Täuschungsmanöver der Verführer zu durchschauen. Und dann erklärte Paulus auch noch positiv, was einen Christen, reifen Christen ausmacht. Er spricht davon, dass wir in unserer täglichen Lebensführung immer näher zu Christus hinwachsen, ihm ähnlicher werden, dass etwas von seinem Wesen durch uns weitergegeben wird oder widerspiegelt wird. Auch das ist ein Wachstumsprozess. Und in diesem Wachstumsprozess, da müssen Wahrheit und Liebe gleichermaßen festgehalten werden. Fehlt die Wahrheit, regieren Irrtum und Verführung und man kommt Christus keinen Schritt näher. Hat man die Wahrheit, aber es fehlt die Liebe, da wird man schnell aufgebläht, besserwisserisch. Es kommt auch nicht zum geistlichen Wachstum. Und wir müssen auch sehr aufpassen, meine Lieben, dass Wahrheit nicht zum Stichwort wird, hinter dem sich der Wille zum eigenen Recht versteckt und mit dem man eine Lieblosigkeit dann tarnt, die den anderen preisgibt. Das gibt es nämlich auch. In unseren zwischenmenschlichen Beziehungen müssen wir entschieden darauf achten, dass wir die Wahrheit in Liebe sagen. Denn Wahrheit ohne Liebe ist wie eine Nadel ohne Faden, die nur sticht, aber nicht zusammennäht. Merkt euch dieses Bild. Es ist sehr wichtig. Die Wahrheit in Liebe zu sagen, das kennzeichnet jemanden, der sich in echtem geistlichen Wachstum befindet. Und zum Schluss fasst dann Paulus in Vers 16 noch einmal zusammen, wie dieser geistliche Wachstum und Erneuerungsprozess nun möglich ist, so wie die Glieder eines Körpers zusammengehören und proportional zum Ganzen wachsen und sich entwickeln, so gehören wir auch als Mitglieder einer örtlichen Gemeinde zusammen und gemeinsam wollen wir geistlich wachsen. Und wir wachsen geistlich, wenn der Dienst der vielen zur Auferbauung aller beiträgt. Indem wir einander dienen mit den Gaben, die uns Gott geschenkt hat. Aber Paulus erwähnt auch noch eindeutig, dass dieses Wachstum nicht etwas ist, was wir aus eigener Kraft vollbringen können. Ihm, Christus, unserem Haupt, verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Es ist ganz zentral, dass dieses Wachstum, diese Auferbauung nur von Christus her möglich ist. Das ist die Grundvoraussetzung in Christus. Und auf der menschlichen Seite ist zugleich Voraussetzung für dieses Wachstum die Liebe. Es ist ja bekannt, dass Kinder, die nicht geliebt werden, sich nicht richtig entwickeln und auch nicht gesund wachsen können. Das ist wissenschaftlich begründet. Ohne Liebe wird es in der Gemeinde nicht zu einem gemeinsamen geistlichen Wachstum kommen. Da können wir, was weiß ich, was noch alles ändern. Alle Strukturen. Wenn die Liebe fehlt, wird es kein Wachstum geben. Man kann die Liebe auch vergleichen mit dem Blutkreislauf des Körpers, deshalb dieses Bild hier. Die Agape-Liebe ist und bleibt das wichtigste Vitamin einer Gemeinschaft, denn wer liebt, der achtet den anderen höher als sich selbst. Und ist darauf aus, sich zu verschenken. Man will dem anderen, aber auch der Gemeinschaft als Ganzes dienen mit der Gabe, die man empfangen hat. Und jeder Einzelne hat nicht nur eine Gabe empfangen, sondern er ist auch eine Gabe. Und ein unentbehrliches Glied in dieser Kette. Und nur, wo auch das kleinste Glied fest eingreift, ist die Kette unzerreißbar. Und ich hoffe, das prägt sich ein in unser Denken von diesem Wort Gottes her. Jeder Einzelne ist eine Gabe und wichtig in dieser Kette, die wir Gemeinde nennen. Wir haben also hier heute einen der wichtigsten Abschnitte des Neuen Testaments zum Thema Gemeindebau uns angeschaut. Steak heute Morgen, viel Text, viele Gedanken. Aber es ist wichtig, dass man das mal zu sich nimmt. Und ich bitte euch, nehmt euch Zeit und verdaut das mal. Vielleicht in der Art und Weise, dass ihr jetzt nicht auf Durchzug gleich schaltet und alles ist wieder weg, was man gehört hat und gelesen hat. Oder indem man dann das Gehörte einfach archiviert, nochmal eine Predigt gehört und dann vergisst man das Ganze. Sondern verdaut das mal. Hört euch von mir aus die Predigt nochmal an. Lest diesen Text nochmal und bittet den Heiligen Geist, euch ganz persönlich zu zeigen, was er euch durch dieses Wort zu sagen hat. Paulus hat uns gezeigt, wie die Vielfalt in der Einheit die Gesamtheit erbauen kann. Der erhöhte Herr ist der Geber der Gaben und er hat unterschiedliche Gaben seiner Gemeinde gegeben. Und wenn diese Gaben in der Gemeinde erkannt und entsprechend eingesetzt werden, dann kommt es zu einer Multiplikation der Dienste, die alle der Auferbauung dienen sollen, die dazu beitragen sollen, dass wir geistlich wachsen und reifen in Christus und ihm ähnlicher werden. Das ist die Theorie. Wir haben sie gehört. In Rumänien gab es dieses Sprichwort, Theorie wie Theorie, aber die Praxis, die bringt mich um. Mich hat dieses Wort erneut angesprochen, weil es so deutlich zeigt, was Gottes Ziel ist für uns. Und ich habe mich als Hirte und auch als Lehrer in dieser Gemeinde gefragt, inwieweit leben wir das aus, was das Wort Gottes hier lehrt? Ich habe mich persönlich gefragt, inwieweit wurden durch meinen Dienst, durch unseren Dienst verschiedene Gemeindeglieder zum Dienst befähigt, damit wiederum durch ihren Dienst das geistliche Wachstum des Leibes Christi vorangebracht wird. Inwieweit sind wir eine örtliche Gemeinde, wo jeder seine von Gott geschenkte Gabe zur Auferbauung der ganzen Gemeinde einsetzt? Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns neu ausrichten auf dieses Ziel. Und es uns auch von unserem Herrn schenken lassen, konkrete Schritte auf dieses Ziel hinzugehen. Und ich möchte am Ende dieser Botschaft uns wirklich nochmal herausfordern, uns zu fragen, welche Gabe hat mir Gott geschenkt? Und wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, vielleicht solltest du wirklich im Gebet Gott darum bitten, dir zu zeigen, welches deine Gabe ist. Und möglicherweise kann es auch hilfreich sein, wenn du mit jemandem, der dich gut kennt, über diese Frage redest. Es spricht nichts dagegen, deinen Partner oder einen guten Freund oder deine Freundin oder sonst jemanden, zu dem du eine Beziehung hast, ein Bruder, eine Schwester, zu fragen, sag mal, was denkst du über mich? Welche Gabe habe ich? Wir haben gehört, dass jeder Gaben hat von Gott bekommen. Wie kann ich mit meiner Gabe zur Auferbauung unserer Gemeinde beitragen? Wie kann ich mithelfen, damit wir geistlich wachsen? Und wenn du deine Gabe erkennst, dann bitte Gott dir zu zeigen, wie und wo du deine Gabe einsetzen kannst. Als Älteste sind wir gern bereit, mit dir darüber zu reden und auch über diese Sache zu beten. Es gibt so viele Aufgabenbereiche, viele Dienste in der Gemeinde. Da ist der Bereich der Verkündigung, der Moderation. Da ist der Bereich der Missions- und Evangelisationsarbeit. Da haben wir den musikalischen Bereich, diakonischen Bereich. Den Bereich der Hauskreisarbeit, der Sonntagsschularbeit, der Jugendarbeit, Jungscharbeit, Teenarbeit, Sommerlager. Ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir in der richtigen geistlichen Haltung und auch mit der richtigen Motivation, das heißt nicht einfach nur aus Pflichterfüllung, sondern aus Liebe zu unserem Herrn und zu den Geschwistern, unsere Gaben erkennen und in die Gemeinde einbringen, damit wir alle gemeinsam an der Auferbauung aller mitarbeiten, mit dem einen Ziel, geistlich zu wachsen, zu reifen und unseren Herrn in dieser Welt zu verherrlichen.